Wir haben letzte Woche den Father Barron, eigentlich Bischof Barron, zitiert, der sagte, echtes Leben ist nicht nur einfach ein Überleben, sondern die Ausrichtung von unserem ganzen Dasein gemäß einen, dann haben wir gesagt, das ist jetzt schwer zu besetzen, ein Purpose. Nicht das, also nicht nur eine, dieses Wort heißt nicht nur Vision, sondern es ist auch Sinn und Grund, warum wir etwas machen. Und letzte Woche war irgendwie das Thema, also das Ziel von der Vision, nicht? Und wir haben auch irgendwie gemerkt, dass, also letzte Woche, dass so, was man in alten Katechismen so sagen würde, dass das Ziel des menschlichen Lebens darin besteht, Gott zu kennen, Gott zu lieben und Gott zu dienen, vielleicht gar nicht so blöd ist, ja? Also dass es nicht so verkehrt ist, weil eben das nicht ein Weg der Sklaverei ist, sondern eigentlich ein Weg der Befreiung. Weil die Alternative, und davon haben wir sehr viel gesprochen letzte Woche, nicht dieses, dass ich selber mich schaffen muss durch Leistung, einfach ein Weg ist zur völligen Frustration, letztendlich auch zur Sklaverei. Gut, also letzte Woche war irgendwie das Thema das Ziel und heute möchte ich ein bisschen reden über den Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt letztendlich bin ich selber, nicht? Also ich mach ja, bin ja derjenige, der die Vision macht und der schaut, in welche Richtung er gehen möchte. Und da ist halt ein bisschen die Frage, okay, aber wer bin ich denn wirklich oder wo stehe ich denn? Weil ich glaube, also natürlich ist es nicht, es stimmt schon, also wenn ich jetzt nach, nach Vancouver möchte, dann muss ich wissen, wo Vancouver ist, mehr oder weniger, nicht? Also ich sollte nicht in ein Flugzeug einsteigen nach Dubai oder so. Aber also das Ziel ist natürlich wichtig für die Vision, aber ich muss auch wissen, wo ich jetzt bin, weil wenn ich nach Salzburg fahren möchte und ich denke, ich bin in München, gut, dann werde ich nach Osten fahren. Und wenn ich aber in Wien eigentlich bin, dann werde ich halt irgendwann in Budapest landen, statt in Salzburg. Also es ist auch natürlich wichtig zu wissen, wo, was mein Ausgangspunkt ist. Und darüber eben wollen wir heute ein bisschen gemeinsam vielleicht darüber nachdenken, reflektieren. Wer ist eigentlich dieser Mensch, der jetzt diese Vision macht? Und ich glaube, gerade die Lesungen heute geben uns ein paar einfach schöne Gedanken dazu, nicht, die uns helfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Und der erste Gedanke, der mir halt kam, ist gerade wieder mit diesem Wunder, von dem wir heute in der Evangelium gehört haben. Nicht? Wir hören, dass Jesus halt 600 Liter Wein macht. Ja? Also nochmal viel, viel zu viel. Und für mich ist ein schönes Bild eigentlich für was ich jetzt sagen will, weil wenn man so die Schöpfung anschaut, scheint es, dass Gott sehr gerne solche Dinge macht. Nicht? Er hat nicht nur eine Form von Baum geschaffen, sondern Pflanzen. Es gibt so eine unglaubliche Vielfalt. Ja? Also wäre doch viel einfacher, wenn es ein paar weniger geben würde. Irgendwie, nicht? Oder wenn man schaut, die Größe des Universums. Nicht? Man rechnet heute, man meint, dass es vielleicht 1 Milliarde Galaxien gibt. Es gibt eine alleine in unserer Milchstraße, man denkt vielleicht 1 Milliarde Sterne. Und es gibt Galaxien, die, ich meine, es hätte ein bisschen kleiner sein können. Also was interessiert das jemand, also dass da irgendwo weit weg noch eine Galaxie ist, noch ein Stern und noch irgendein, also, like, warum, nicht? Oder wenn man, also ich denke zu Hause öfters und unser nächstes Dorf, das 600 Kilometer nach Norden ist und dazwischen halt, ja, ich meine, lauter Bäume und ein paar andere Dinge und vielleicht ein paar Blumen und so. Aber diese Blume, die irgendein Bergtal steht, 342 Kilometer nach Norden, das wird nie jemals irgendein Mensch sehen, diese Blume. Und warum das Ganze? Und dann, oder wenn wir denken an uns Menschen, nicht? Also wir sind, er hätte ja einfach Adam und Eva klonen können irgendwie und dann wären wir eigentlich alle gleich, aber es gibt keinen Mensch, der gleich ist wie der andere. Und zur Einstimmung für diesen Sonntag habe ich mein allererstes Video im YouTube mal gepostet, wo ich oben auf dem Berg war und über Schneeflocken philosophiert habe. Und vielleicht weiß ich nicht, ob das jemand gesehen hat, aber mir gefällt dieses Bild von der Schneeflocke sehr, nicht? Weil es gibt Milliarden von Schneeflocken und doch gibt es keine einzige Schneeflocke, die gleich ist wie die andere. Sagt die Wissenschaft. Nicht? Es gibt, also alle, die haben, ich glaube, 6 Seitenkristalle, nicht? Aber das Kristall von jeder Schneeflocke ist anders. Also es gibt keine, die gleich ist wie die andere. Und das sagt für mich etwas aus über, auf einer Seite ja die Größe Gottes, der so eine Vielfalt, also der so eine Größe schafft, aber auch, dass eben das Individuum nicht unwichtig ist für ihn. Also das Kleine nicht unwichtig ist für diesen Gott. Ich glaube, ich habe ein paar von euch mal erzählt, vor ein paar Jahren hat mir mal jemand gesagt in einer Diskussion, ja, weil George, ich glaube, wir Menschen sind wie ein Ameisenhaufen, nicht? Dass Gott sich interessiert aus ökologischen Gründen, dass der Ameisenhaufen irgendwie weiter funktioniert, nicht? Also, das, also wir Menschheit. Ja, aber doch interessiert sich sicherlich nicht für jede einzelne Ameise. Und da wurde ich halt traurig, weil genau das ist ja unsere frohe Botschaft, dass der Einzelne nicht unwichtig ist für Gott, nicht? Sondern also eigentlich super wichtig ist für ihn. Und das erinnerte mich an einen Spruch von Ignatius von Loyola, der Papst Franziskus sehr gerne zitiert in diesem ganzen Thema der Unterscheidung der Geister, wo er sagte, also mehr oder weniger sinngemäß auf Deutsch, ist nicht eingegrenzt zu sein von dem Größten, aber doch sich aufhalten zu können in dem Kleinsten, das ist göttlich. Das ist göttlich. Ich weiß nicht, ob jemand in unsere zeitgenössische Kunstausstellung war vor 2 Jahren, im Innenraum, die allererste Werk, so eine Seitenkapelle in einem ehemaligen Tabernakel, wo man, ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch sagt, aber juxtaposed two images, also wenn man so 2 Bilder zusammengebracht hat, das war ein Video, nicht von Bildern aus dem Hubble Telescope zusammen mit einem Bild von einem Ultraschall und in ein Tabernakel. Und das war einfach total, also wirklich tief, wenn man darüber nachdenkt, nicht? Weil unser Glaube ja ist, was im Tabernakel ist, der Herr, er ist der Größte, aber der hält sich auf in eine Hostie, nicht? Also, und hier hat man das Größte, nicht das Universum und dann halt das Ultraschall, aber das gleichzeitig, also das Leben kommt eben von der Mutter. Und also es war ein sehr, sehr prägnantes Bild, wenn man so will, ja. Für was ich, glaube ich, jetzt irgendwie sagen will, ist, dass also dieser Wert des Einzelnen, nicht für diesen Gott, das ist ja das irgendwie das Beeindruckende, dass eben wir nicht Nummern sind für ihn einfach, sondern dass jeder von uns wertvoll ist, jeder von uns gewollt ist und jeder von uns, und das sagt Papst Benedikt in alle seiner allerersten Predigt als Papst sagte, jeder von uns ist notwendig für Gott, in einer möglichen Übersetzung von diesem Text. Und nicht, dass wir von uns aus notwendig wären, nicht, das wäre eine Heresie, also Gott braucht uns nicht, also in absoluten Sinn, aber er wollte, dass ich für ihn notwendig bin. Er wollte nicht ohne mich leben, er wollte nicht ohne mein Leben auf dieser Erde sein, also er wollte, dass ich lebe. Also ich jetzt ganz konkret, nicht? Und hier ist, glaube ich, die große Herausforderung von unserem Glauben, dass das nicht irgendwie, okay, Gott liebt die Menschheit allgemein, sondern dass ich meinen persönlichen Wert sehe. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es halt euch geht, ich glaube, also eine riesen Herausforderung für unsere heutige Zeit ist ja, also ja, ich habe den Eindruck, es gibt immer weniger Glauben an die Größe des Menschen. Nicht? Der Mensch ist irgendwie dargestellt immer mehr als fähig zu immer weniger. Auf der einen Seite ja, Technik, nicht? Also unglaublichen Fortschritt, aber zum Beispiel, wer glaubt noch an eine lebenslange Beziehung heute? Zum Beispiel, nicht? Also die Fähigkeit von einem Menschen, eine Entscheidung zu treffen und dass es für den ganzen Leben halten könnte, nicht? Wer glaubt noch wirklich an die Liebe? Also ja, das ist schön für die Filme und they lived happily ever after und so, aber das gibt's doch nicht wirklich, ja, das ist eine Utopie irgendwie, nicht? Weil man schon so verletzt ist, also man kann es ja verstehen irgendwie, man kann es verstehen irgendwie, weil man so verletzt ist, weil man so Dinge passiert sind, aber eben, also diese Glaube an den Größen, an die Größe des Menschen. Und für mich war jetzt auch so ein paar Überlegungen, also darüber, in letzter Zeit war ich lese gerade ein Buch, das mich sehr darüber zu nachdenken gebracht hat. Und also bevor ich vielleicht dazu noch ganz kurz, also ich war in Rom im Studium und da gab es ein, derjenige, der uns beigebracht hat über Beichthören, das war ein gewisser Monsignore de Magistris, der 30 Jahre lang das Dikasterium im Vatikan geleitet hat für die schwierigen Beichtfälle. Und also es gab einen Priester, der hat uns beigebracht die Theorie und er hat uns beigebracht die Praxis. Und das war einfach wahnsinnig spannend, nicht? Weil es war nur Fallbeispiele, eine nach dem anderen. Ich glaube, unglaublich viel gelernt durch den, nicht? Und, oder halt auch Scott Hahn, vielleicht sagt das jemand irgendwas, aber es ist ein Kenntnis von der Heiligen Schrift, die einfach unglaublich ist. Und so ein Geschenk war es, einfach bei dem lernen zu dürfen. Und Also ich habe mich nicht weniger gefühlt, weil vor dieser Größe von diesen Menschen, sondern ganz im Gegenteil, sie haben mir geholfen, zu einem anderen Level zu kommen, in meine Kenntnis und meine Fähigkeiten. Und ich glaube, Problem ist, Gott wird öfters gesehen als eine Art Konkurrent, nicht? Also er nimmt unsere Freiheit irgendwie weg, er macht uns weniger Mensch, er tut uns irgendwie, weiß nicht, also dieses, eben dieses Ziel, von was wir gesprochen haben, Gott lieben, dienen und kennenlernen, wird öfters gesehen als irgendwie als eine Art Konkurrent gegen den Menschen oder irgendwie als würde er uns weniger Mensch machen. Aber eigentlich passiert ganz das Gegenteil. Vielleicht ein anderes Beispiel dafür, dieses Buch, das ich gerade lese, es heißt Creativity Inc. Das ist von eines der drei Mitbegründer von Pixar, von Ed Koeman. Vielleicht kennt das jemand. Das Buch ist sehr, sehr spannend, nicht die ganze Entstehungsgeschichte von Pixar. Und besonders, er ist mir ganz besonders sympathisch, weil er von seiner Persönlichkeit nicht so der große, wie sagt man, nicht Aufreißer-Typ, aber der jemand, also der ist nicht so jemand, der, also cholerisch und vorwärts und gründen wir neue Firmen und so, sondern eher ein bisschen zurückgezogener, sehr kreativ, ja, das schon. Aber also von sich aus würde er keine Firma gründen. Und er hat lange Jahre gearbeitet für George Lucas. Das kennt wahrscheinlich jemand, der in Star Wars geschaut hat, sagt George Lucas was. Und dann irgendwann hat ihn Steve Jobs entdeckt. Und Steve Jobs selber hat am Anfang noch nicht so ganz verstanden, was die machen wollten. Also ich weiß nicht, ihr seid alle irgendwie doch, weiß nicht, ob ihr mal Toy Story 1 gesehen habt, aber für mich war das total beeindruckend, nicht? Also der Sprung von Beauty and the Beast und also Lion King auf Toy Story 1, also von zweidimensional auf dreidimensionale, volle Dimension, also voll Full Feature Film, das war einfach like, was ist das jetzt? Ja, also das, also, und wo, was ist Pixar? Wo kommen die auf einmal her? Ja, also es war einfach so ein unglaublicher Moment, auch in der Filmgeschichte irgendwie, nicht? Also sehr, sehr beeindruckend. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn es keinen Steve Jobs und keinen George Lucas gegeben hätte. Also was ich irgendwie sagen will, ist, dass diese Leute haben all ihre Ressourcen, ihre Fähigkeiten, ihre Talente benutzt, um like, to leverage Ed Koeman und seine Gruppe. Und es ist erst durch diese Leute, dass sie geworden sind, wer sie eigentlich geworden sind. Und wenn man das jetzt zum Unendlichen spielen könnte, das ist ja genau, was Gott mit uns machen möchte. Gott möchte alles leveragen, wenn man das so sagen könnte, was er ist, seine Ressource, seine Fähigkeit als Gott, um uns unsere eigene Größe zu zeigen, um uns zur Größe zu führen. Also was ich irgendwie sagen will ist mit diesem ganzen Ding hier ist, also mit unseren Visionen schießen wir nicht zu klein oder zu niedrig, weil, oder erwarten wir nicht zu wenig von Leben, nicht? Weil der Mensch hat einen Ruf zur Größe. Und ich habe, also eine meiner Lieblingspredigen von Papst, nicht Papst Benedikt, sondern Papst Johannes Paul II., war 1980 in Fulda, in Deutschland. Und er redet zu uns Priestern und sagt Folgendes: Die verschiedenen Vertreter eines Priesterbildes, die sich jenem Bild unterscheidet, wie es von der Kirche entwickelt und hauptsächlich in der westlichen Tradition bewahrt worden ist, scheinen heute oft die Schwäche des Menschen als Grundprinzip alles anderen zu machen, indem sie diese fast zu einem Menschenrecht erklären. Das wäre die Schwäche des Menschen, das letzte Wort über den Menschen. Und er sagt, ja, es stimmt, also der Mensch redet zu Gott aus seiner Schwäche heraus. Ja? Und es stimmt, wir sind ein kleines Nichts inmitten der Ewigkeit, nicht Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen von Jahren in der Zukunft. Und was bin ich denn, also was ist die Bedeutung von meinem Leben inmitten von der Ewigkeit? Was ist die Bedeutung von meinem Leben inmitten von Millionen von Menschen? Es scheint nichts zu sein. Ja? Und manche Religionen sogar sehen das irgendwie so und sagen, hoffentlich lösen wir uns auf irgendwann mal in Nirvana. Also irgendwie dieses Nichts wird irgendwie Teil eines Ganzen. Aber das ist überhaupt nicht unser christliches Weltbild. Nicht? Weil dieses Nichts, anscheinendes Nichts, eine unglaubliche Größe eigentlich in sich birgt. Und das ist, was dann der Papst weiter sagt, Christus hingegen hat uns gelehrt, dass der Mensch vor allem ein Recht hat zur eigenen Größe. Ein Recht auf das, was ihn eigentlich überragt. Denn gerade hierin zeigt sich seine besondere Würde. Hierbei offenbart sich die herrliche Macht der Gnade. Unsere wahre Größe ist ein Geschenk aus der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht? Also, ich glaube, es gibt so zwei Pulls, also zwei, es zieht den Menschen in zwei Richtungen. Das eine ist einfach, okay, leben mehr oder weniger, deine Bedürfnisse zu befriedigen und zu überleben und lieber nicht zu viel irgendwie vom Leben zu erwarten, dass du nicht zu viel verletzt wirst. Das ist eine Möglichkeit. Und das andere ist diese Vision, die Vision Gottes von jedem von uns, der uns inspirieren will zur eigenen Größe, ja, dass wir einfach einen Ruf haben, jetzt auf christlich-katholisch gesagt, Heilige zu werden. Nicht, dass jeder von uns in sich etwas unglaublich Starkes birgt, das Gott zur ganzen Entfaltung bringen möchte. Gerade auch durch die Taufe. Nicht, dass er das zur Entwicklung, zur Entfaltung bringen will. Und dass wir nicht eben zu niedrig unsere Ziele setzen. Es gibt noch eine wunderschöne Predigt von Papst Johannes Paul in 1983 in Guatemala zu den Jugendlichen an Fußballstadion, das mir auch sehr gefallen hat, leider nie übersetzt worden ist, und wo er darüber spricht, über den Menschen, nicht, und sagt, der Glaube an Christus, also ich versuche hier ein bisschen spontan aus dem Spanischen zu übersetzen, aber sagt euch, es lohnt sich, um sich zu bemühen, besser zu sein. Es lohnt sich, für eine gerechte Gesellschaft zu arbeiten. Es lohnt sich, den Unschuldigen zu verteidigen und auch den Armen und den Ausgebeuteten. Es lohnt sich sogar zu leiden, um das Leiden von jemand anders zu bemindern. Es lohnt sich, eine größere Würde den Menschen zu geben. Und es lohnt sich, und das leider kann man nicht wiederholen, weil also wenn man das Video anschaut, es ist, also er schreit in diesem Moment ein bisschen das Mikrofon, es ist so ein emotionaler Augenblick, es ist wirklich sehr beeindruckend. Es lohnt sich, weil der Mensch eben nicht das arme Sein ist, das lebt und leidet und sich erfreut und es ausgebeutet ist und das am Ende seines Lebens einfach stirbt und dann weg ist, sondern der Mensch ist ein Abbild Gottes und er ist berufen zu einer ewigen Gemeinschaft mit ihm, ein Dasein, das Gott liebt und will, dass er geliebt ist. Also, und das ist irgendwie nicht die Größe ja des Menschen, ist, dass er berufen ist, eigentlich zu einer Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt eigentlich, also vielleicht für jemand, der jetzt nicht so wahnsinnig kirchlich sozialisiert ist, im Glauben versteht das Folgende nicht so ganz, aber ich wollte es euch trotzdem mal kurz vorlesen, von der Edith Stein, nicht, die umgebracht worden ist von den Nazis. Und sie sagt etwas ganz Beeindruckendes. Sie sagt, dass je mehr ein Mensch zu Gott hinaussteigt, so mehr steigt er zu sich selbst herab. Weil, also wir sind ja Abbild Gottes. Und deswegen, also wenn wir uns selber verstehen wollen, wer wir eigentlich sind und unsere eigene Größe ist, dann müssen wir auf Gott schauen. Nicht? Weil er zeigt uns. Und dieses Heraufsteigen zu ihm zieht uns ständig hinauf eigentlich, auch unsere Sichtweise, nicht, dass wir nicht sozusagen eben auf die Erde schauen, sondern hinauf zum Himmel. Und deswegen, wenn Gott auch in unserem Inneren wohnt, auch durch die Gnade, dann sagt sie, dass der Mensch öfters, also es ist eigentlich nur, wenn er voll bei sich selbst ist, dass er freie Entscheidungen treffen kann, die wirklich Tragweite haben. Und dass wir sehr oft überall anders sind, aber nicht nur nicht bei uns selbst, dass wir unsere freie Entscheidungen gar nicht so frei sind, weil wir diesen Entscheidungen, die andere letztendlich für uns treffen, die Erwartungen von anderen treffen, die uns Emotionen, Gefühle treffen, nicht, aber es ist nicht wirklich, also es ist nicht eine Entscheidung, die jetzt wirklich kommt von dem Innersten des Menschen und deswegen ist es noch nicht wirklich von dem Innersten Ich, die das kommt. Und dann sagt Stein Folgendes: Wenn also die Seele auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit angelangt ist, in vollkommener Freiheit, kann sie überhaupt noch in Freiheit entscheiden? Dabei ist zu bedenken, dass augenscheinlich die Eigentätigkeit der Seele immer mehr abnimmt, je mehr sie sich dem Innersten ihres Selbst nähert. Und wenn sie hier angelangt ist, wirkt Gott alles in ihr. Sie hat nichts mehr zu tun, sondern nur noch im Empfangen zu nehmen. Doch gerade in diesem In-Empfangnehmen kommt der Anteil ihrer Freiheit zum Ausdruck. Darüber hinaus greift aber die Freiheit an noch viel entscheidendere Stelle ein. Gott wirkt nur darum hier alles, weil sich die Seele ihm völlig übergibt. Und diese Übergabe ist die höchste Tat ihrer Freiheit. Johannes selbst schildert die mystische Vermählung als freiwillige Hingabe Gottes an die Seele und der Seele einander und schreibt der Seele, und das ist jetzt das Beeindruckende, und schreibt der Seele auf dieser Stufe der Vollkommenheit eine so große Macht zu, dass sie nicht nur über sich selbst, sondern sogar über Gott verfügen kann. Und das ist die Größe, letztendlich auch die Berufung des Menschen, nicht eine Liebesbeziehung, eine echte Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Und das ist nicht etwas, das uns versklavt und irgendwie unglücklich macht, das ist etwas, das wahnsinnig befreiend wirkt. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke aus den Lesungen heute, nicht? Wir haben in der zweiten Lesung über die verschiedenen Gnadengaben gehört. Weil ich glaube, auch gerade in diese Visionsding ist immer wieder eine Gefahr, dass wir uns vergleichen mit anderen Menschen. Nicht der hat eine große Firma aufgebaut, ein Ed Coleman hat ein Pixar aufgebaut und der macht halt das und der macht jenes oder die macht das oder die macht jenes. Und doch sagt Paulus, jeder hat seine Gabe. Nicht? Also es gibt einen besonderen Grund, warum ich auf dieser Erde bin. Nicht? Der John Henry Newman, er hat das so ausgedrückt, in einem Buch von ihm. Er sagt Folgendes: Gott hat mich erschaffen, damit ich ihm einen besonderen Dienst erweise. Er hat mir eine Aufgabe übertragen, die er keinen anderen übertragen hat. Jeder und jeder von uns ist gemäß seinem und ihrem Lebensstand angesprochen, sich in die Ausbreitung des Reiches Gottes zu bemühen und das irdische Leben mit den Werten des Evangeliums zu durchdringen. Jeder von uns hat eine Sendung, jeder von uns ist aufgerufen, die Welt zu verändern. Aber eben auf seine Art und Weise, nicht auf dieses besondere Art und Weise, das mir zutrifft. Und ich glaube, deswegen geht es nicht darum, diesen Stress zu haben, okay, ich muss jetzt unbedingt sein wie der oder wie die, sondern das herauszufinden immer mehr, also warum bin ich eigentlich da? Nicht? Und was hat Gott mir geschenkt? Was sind meine Talente, meine Fähigkeiten? Darüber wollen wir auch gerade nächste Woche ein bisschen mehr nachdenken gemeinsam, also wie wir das herausfinden können, was sind meine Gaben. Aber dass man da, also eben, dass wir, also heute eigentlich geht es mir nur darum, dass wir bewusst sind, wer wir eigentlich sind, nicht die Größe des Menschen. Und nicht denken, dass wir, weiß nicht, dass wir Hühner sind, wenn wir eigentlich Adler sind, berufen sind zu fliegen. Dass wir nicht herumpecken und uns mit Mittelmäßigkeit irgendwie zufrieden zu geben, sondern doch immer wieder auf das Große schauen, das eben Gott für uns vorhat.